HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Bert Rebhandel, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Heute vor 100 Jahren wurde Orson Welles geboren, jener dritte Mann in den Straßen Wiens, der Schöpfer von Rosebud und nicht zuletzt Schauspieler von Shakespeares Gnaden. Über Orson Welles möchte ich heute sprechen mit dem Filmkritiker Bert Rebhandel, der vor einigen Jahren das bis heute einzig gültige deutschsprachige Buch über Orson Welles geschrieben hat. Genie im Labyrinth heißt es und ist 2005 im Paul Tscholnay Verlag erschienen. Was es mit dem Labyrinth auf sich hat, darauf kommen wir später zurück. Beginnen wir aber, Bert Rebhandel, erstmal damit, was von Orson Welles heute geblieben ist. Wie ist er dem Publikum im Gedächtnis oder ist er womöglich schon weitestgehend daraus verschwunden?
Ich denke, vollständig ist er keineswegs verschwunden. Erstens ist Citizen Kane sein erster und vielleicht immer noch wichtigster Film. Bis heute in den besten Listen der Filmgeschichte fast immer ganz vorne, liefert sich dort meistens ein Duell mit Vertigo von Alfred Hitchcock und auch einige andere Sachen von Welles und er vielleicht auch selber als Figur des öffentlichen Lebens, als eine Art Glamour-Erscheinung des Kinos. Da weiß man schon noch einiges, aber man kann sicher nicht drüber hinwegsehen, dass vieles von dem, was er gemacht hat und was ihn ausgemacht hat, heute nicht mehr so präsent ist.
Welles war ja vielfältig künstlerisch ambitioniert, um das mal vorsichtig auszudrücken, als Theatermacher, als Radiomacher, als Filmregisseur, als Schauspieler. In welcher Rolle ist er denn am ehesten noch präsent?
Ich denke, dass der dritte Mann mit dieser ganzen Wien-Mythologie natürlich zu einem Bestandteil der Weltfolklore geworden ist und damit eben auch die Rolle, die Welles drinnen gespielt hat. Ich denke, dass Citizen Kane mit diesem Beitrag, den er zur Modernität des Kinos damals geleistet hat, bis heute ein elementarer Bestandteil, vielleicht sogar eher der Kunstgeschichte oder der Geschichte des 20. Jahrhunderts vielleicht sogar insgesamt, ist. Und das sind wesentlich, glaube ich, die beiden Marken, glaube ich, die ich nennen würde.
Wenn man heute einen Film über Orson Welles drehen würde, sagen wir vielleicht wie Aviator über Howard Hawks, wo würde man da ansetzen? Wo wäre das Zentrum?
Vermutlich doch in dieser Zeit, eben Mitte, Ende der 30er Jahre in New York, als der New Deal zu greifen beginnt und als eine kulturelle Euphorie auf diese Angststimmung des sich ankündigenden Kriegs in Europa trifft und in der Welles auf so vielen Hochzeiten getanzt hat und in der eben diese wegweisenden Werke entstanden, The War of the Worlds, das Hörspiel, erarbeitet an Citizen Kane, vielleicht könnte man noch die Theaterarbeit in Harlem dazu zählen. Darüber könnte man ein sehr schönes Biopic machen, denke ich.
Da wäre dann aber die Figur Welles als realistische Figur im Mittelpunkt und nicht so sehr die Übertragungsfigur Welles, die wir vor uns haben, quasi aus dem dritten Mann oder auch als Othello oder ganz unterschiedliche Darstellungen mit Bart, ohne Bart. Das wäre der Welles der 30er Jahre, wie er in New York gelebt hat.
Ganz genau, wo er eben tatsächlich auch eine Figur war, an der die Boulevardmedien dran waren und in der man sich sehr dafür interessiert hat, mit wem er gerade ausgeht. Ja, das ist tatsächlich eine Figur für einen klassisch realistischen Film, den es übrigens sogar gibt, eine Geschichte, in der aus der Perspektive eines jungen Schauspieleleven oder eben diese Geschichte erzählt wird von Welles aus dieser Periode. Wenn Sie diesen anderen Welles ansprechen, die Symbolfigur, könnte man sagen, oder die Projektionsfläche, dann ist das ziemlich genau das, was ich mit dem Begriff des Genies eben versucht habe, analytisch ein bisschen aufzuschlüsseln. Was kann unter den Bedingungen des 20. Jahrhunderts ein Genie sein? Und da gab Welles eine ganz interessante Figur eben ab, um das zu erörtern.
Genie auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir werden sicher später, wenn wir über die Filme reden, noch darauf zurückkommen, ist es das Unvollendete, was Welles auszeichnet, also im Grunde auch das Scheitern. Gehört das mit zur Ikone, das Geniale und das Scheiternde?
Das gehört absolut wesentlich zur öffentlichen Persona, also zu dem, was von Welles eben übrig geblieben ist. Einer, der im Grunde zu groß war für Hollywood und zu groß vielleicht sogar für die gesamte Kulturindustrie, ja, und der deswegen notwendigerweise scheitern musste, eben als übergroßes Genie in einem auf Normierungen und auf Durchschnittsleistungen ausgelegten Medien- und Kulturbetrieb. Und dieses Scheitern hat ihn eigentlich erst zu dieser Figur gemacht, die über das eigene Werk hinaus als solche ausstrahlt.
Wenn man jetzt in Ihrem Buch Genie im Labyrinth nachliest, dann fällt auf, dass das Scheitern quasi Teil des Prozesses Wells ist, also dessen, was sich da entwickelt und in keiner Form irgendwie kritisiert oder gar dramatisiert wird. Das Scheitern ist einfach Teil des Schöpfungsprozesses.
Das Scheitern ist Teil des Schöpfungsprozesses insofern, als er erstens es sich zugemutet hat, ständig viel zu viel tatsächlich auch anzufangen. Es konnte gar nicht fertig werden. Und das Zweite ist eben tatsächlich, dass wir hier einen Mann vor uns haben, und das ist schon auch eine bestimmte psychische Konstellation, der eben besser mit dem Anfangen als mit dem Abschließen war. Und zwar in einem anderen Sinn, als es die großen epischen Projekte, zum Beispiel der Moderne, waren, bei Proust oder bei Musil, waren es bei Wells eben eine Vielzahl von Sachen, die er angefangen hat, und einige sind fertig geworden, einige sind als Ruinen geblieben, und je länger sein Arbeiten gedauert hat, desto kleinteiliger wurde das alles, desto fragmentarischer, und schließlich haben wir eine kaum mehr zu überblickende Ruinenlandschaft von Ansätzen, die uns gar nicht mehr zugänglich sind.
Die Filmzeitschrift Sight and Sounds wählte Orson Welles einmal zum besten Regisseur aller Zeiten. Welche Grundlage, meinen Sie, ist da angewendet worden? Sind das tatsächlich die Filme, die als Titel sich überall durchgesetzt haben, wie Citizen Kane, wie Der dritte Mann, bei dem er ja gar keine Regie geführt hat, aber oft als Regisseur verstanden wurde? So im Volksmund ist Der dritte Mann ein Orson Welles Film. Und insofern ist es eine kleine Zahl von Filmen mit einem sehr großen Effekt.
Ja, man könnte es sogar noch radikaler fassen und könnte sagen, der Ruf von Welles als genialem Regisseur beruht wirklich in erster Linie auf Citizen Kane, der, als er rauskam, die gesamte Branche verblüfft hat, weil mit diesem Film in keinster Weise zu rechnen war. Er war so interessant filmisch, so modern, hatte eine derartige Vielfalt von Mitteln, die er anwandte, dass er den damals ja auch relativ normierten Erzählweisen Hollywoods, er hat sie gesprengt. Und das ist das, worauf nach wie vor der Ruf von Welles als Regisseur zum ersten gründet. Dann gibt's natürlich auch Dinge wie diese meisterhafte Anfangssequenz von Touch of Evil und so weiter, die auch niemand vergessen wird, der sich für das Kino interessiert. Und bei dem dritten Mann, bei dem ja Carol Reed Regie geführt hat und der im Grunde ein eher konventioneller Film-Noir-artiger Thriller ist, da würde man wenig finden, glaube ich, dass er gewissermaßen eine Regie-Genialität irgendwie ausweisen würde.
In der Tat beginnen Sie aber Ihr Buch mit einer Rezeptionsgeschichte von Dem dritten Mann, und zwar einer filmischen Rezeptionsgeschichte. In Peter Jacksons Film Heavenly Creatures wird dieser dritte Mann sozusagen zu einem prägenden Akt. Zwei Mädchen gucken sich diesen Film an und fangen dann an, eigene filmische Szenarien zu entwickeln, die darin enden, dass die Mutter des einen Mädchens brutal ermordet wird. Dieser Film spielt in den 50er Jahren, da war Der dritte Mann natürlich sehr viel präsenter als heute. Könnte man sowas auch in eine Geschichte packen, die gegenwärtig spielt?
Es wäre, glaube ich, nicht ganz so leicht, heute noch zwei pubertierende Mädchen zu finden, die erstens Orson Welles als Sexsymbol sehen, denn das ist hier auch der Fall in diesem Period Picture von Peter Jackson. Da geht es ja auch darum, schwärmerische Sexualität darzustellen, die sich kulturell vermittelt. Und zum Zweiten ist natürlich so, der späte Welles, der doch sehr übergewichtige, mit schwerem Bass sprechende Falstaff gewissermaßen, hat sich so über die anderen Welles-Bilder drüber gelegt für unser kulturelles Gedächtnis, dass ich glaube, es wäre kaum denkbar, dass man so eine ähnliche libidinöse Welles-Sicht heute noch gut erzählen könnte.
Was glauben Sie, wenn Orson Welles einen umfassenden Apparat tricktechnischer Möglichkeiten zur Verfügung gehabt hätte, alleine eine computeranimierte Realistik hätte einsetzen können, was hätte er für Filme gemacht?
Ich könnte mir auch ausgehend von dem ja zum großen Teil noch nicht veröffentlichten Spätwerk her vorstellen, dass er Dinge gemacht hätte, in denen er als alleiniger Darsteller oder als Darsteller mit einer Partnerin in virtuellen Umgebungen Klassiker-Inszenierungen oder Klassiker-Variationen zum Beispiel eben gedreht hat. Es gibt eben so späte Fragmente von ihm, die zum Großteil im Filmmuseum München liegen, in denen er so etwas eben andeutet. Künstliche Hintergründe, ja, aus Low-Budget-Gründen, und in denen er eben, das könnte er ja jetzt alles mit Computertechnik gewissermaßen relativ einfach machen.
So ein bisschen an dem Vorbild der Shakespeare-Verfilmungen, also Macbeth, Othello, Falstaff vielleicht auch noch, also Figuren, denen er sich ganz klar anverwandelt.
Ganz genau, also das war ja so ein Lebensthema von ihm, dass er sich mit Shakespeare so ein bisschen auf Augenhöhe gesehen hat, obwohl Shakespeare, und auch das war eine Geschichte, die mich an diesem Geniebegriff interessiert hat, Shakespeare ist ja in der abendländischen Tradition eines der, wenn nicht überhaupt das originale Genie, ja, der Autor, bei dem man sich bis heute so ein bisschen wundert, wo er das alles hergenommen hat, diese unglaubliche Welt, ja, und Wells hat sich mit ihm einerseits auf Augenhöhe gesehen, allerdings er war ja dann doch etwas ganz anderes, nämlich eben der Interpret, der Verkörperer von Shakespeare-Figuren, der Interpret Shakespeares, jemand, der Shakespeare für das 20. Jahrhundert und vielleicht sogar eher noch sozusagen für das 19. Jahrhundert, das in Wales weitergelebt hat, auch das ist ein Gedanke, den ich so ein bisschen habe, tradiert.
Eine andere Geschichte, die auch sehr stark über ihren Effekt sich erhalten hat, ist diese Radiogeschichte von Orson Welles, Krieg der Welten. Damals eingespielt und aufgenommen von Orson Welles, geschrieben von H.G. Wells, weder verwandt noch verschwägert, hat zu einer ungeheuren Reaktion bei der amerikanischen Bevölkerung geführt. Es gab quasi einen Massenexodus. Leute haben wirklich Angst gehabt, dass Außerirdische in den Vereinigten Staaten gelandet sind. Im Nachhinein hat Wells sich dann dafür entschuldigt, solch ein Chaos angerichtet zu haben. Dennoch glaube ich, dass es ihm ungeheuren Spaß gemacht hat, die Wirklichkeit mit der Fiktion durcheinander zu bringen.
Das ist zweifellos Mediengeschichte. Da ist etwas passiert, wo viele Dinge zusammengekommen sind, die einen Moment geschaffen haben, der wirklich das 20. Jahrhundert, vieles von dem 20. Jahrhundert in sich vereint. Der geniale Clou von Wells war ja das, dass er den fiktionalen Text von H.G. Wells in eine Radioreportage eingebaut hat, die auch fiktional war, von der die Hörer am Radio aber nicht durchschauen konnten, dass das nicht jetzt gerade eine Nachrichtensendung war. Und dadurch kam ein Realitätseffekt zustande, der dann tatsächlich nicht wenige Leute glauben ließ, das wäre eben eine Reportage von Vorgängen, die sich gerade in New Jersey eben ereignen. Die Folklore zu diesem Ereignis ist sicher so, dass vieles von dem ein bisschen übertrieben wurde, was dann tatsächlich ausgelöst wurde dadurch. Aber es ist unbestritten, dass da eine Menge passiert ist und dass diese Sendung Furore gemacht hat. Sie hat auch nicht wenig dazu beigetragen, dass Wells, der damals schon mit Hollywood in Kontakt war, dann noch bessere Karten hatte bei den Verhandlungen mit den Filmstudios.
Also es war auf der einen Seite das Radio für Wells eine Experimentierbühne, auf der anderen Seite aber auch sowas wie ja ein Marktplatz vielleicht, wo er Dinge, die sich erfolgreich erwiesen, dann nochmal verkaufen konnte. Die Adventures of Harry Lime, die Figur aus dem dritten Mann, wird da sozusagen rückblickend zum Helden seiner eigenen Abenteuer. Er stirbt ja im dritten Mann, aber vorher hat er eben schon ein Leben gehabt, was dann im Radio ausgestrahlt und zu großem Erfolg geführt hat.
Ganz genau, das kann man sehr schön sehen in seiner, vor allem dann auch späteren, aber durchaus auch schon in den 30er Jahren in der Karriere, die er damals hatte, dass er erstens sehr pragmatisch mit den Medienformaten umgegangen ist und zweitens sehr gut in der Lage war, auf die verschiedenen Vorschläge eben einzugehen, die da auch an ihn herangetragen wurden. Heutzutage würde man, glaube ich, jede Idee so weit wie möglich ausbeuten und franchisen und was immer da man damit tun kann. Und er hat sich da dann dafür, ab den 50er Jahren hatte der dann auch natürlich schon Geldbedarf, war nicht immer so liquide, wie er gerne gewesen wäre, dafür gerne auch zur Verfügung gestellt natürlich.
Es gibt ein Wort, was sich mit dem Wells-Kosmos verbindet, das ist das Wort Rosebud. Es ist ganz erstaunlich, was für eine Kulturgeschichte dieser Begriff hervorgerufen hat. Also es gibt nicht nur den Film von Otto Preminger, Unternehmen Rosebud, es gibt ein Theaterstück von Christoph Schlingensief, es gibt ein Rosebud Magazine, ein Designmagazin, es gibt eine amerikanische Folkband namens Rosebud, es gibt ein Rosebud-Trio des amerikanischen Jazzgitarristen Geoff Goodman und so weiter und so weiter. Also diese Begrifflichkeit Rosebud hat sich durchgesetzt durch die gesamte Kultur und nur ganz, ganz wenige wissen überhaupt, was dieser Begriff ursprünglich mal war. Erklären Sie es uns.
Mit Rosebud ist Wales etwas gelungen, was viele ganz große Künstler vielleicht geschaffen haben, nämlich ein Wort in die Kulturgeschichte einzuführen, das man unmittelbar mit ihm verbindet, so wie man bei Combray sofort an Proust denkt zum Beispiel. Oder vielleicht bei MacGuffin an Hitchcock, wobei das schon ein bisschen ein anderes. Rosebud, es ist schön, dass Sie die Arbeit von Schlingensief erwähnen, die mir wahnsinnig gut gefallen hat. Ich finde, das war eine der besten Schlingensief-Arbeiten und ein Zeichen eben dafür, dass ein Begriff zu reisen beginnt gewissermaßen. Once something enters popular culture, it travels fast, hat die berühmte amerikanische Kritikerin Pauline Kael mal gesagt. Und das trifft auf Rosebud ganz besonders zu. Rosebud ist die Chiffre aus dem Film Citizen Kane, die gewissermaßen das nicht einholbare Zentrum der Kindheit besetzt, jenen Punkt am Anfang der Biografie, an dem so etwas wie dass die Sehnsucht vielleicht schon einmal gestillt war, die dann im restlichen Leben nie wieder zu stillen ist und die dann eben gewissermaßen durch ein Symbol, ja, das am Ende dann des Films durch einen konkreten Gegenstand eben auch vertreten wird, in der Erzählung präsent gehalten wird. Aber im Grunde steht Rosebud für eine Differenz eben, die jede Biografie durchzieht, jede Subjektivität durchzieht, nämlich eben, dass wir nicht mehr dort sind, wo wir einmal waren, in dieser Aufgehobenheit unserer Geburtssituation. Und bei dem relativ früh verwaisten jungen Orson Welles hat das natürlich noch einmal eine besondere Resonanz gehabt. Und ich glaube, bei Rosebud denken bis heute dann eben alle Leute, die mit diesem Begriff etwas anfangen können, genau eben daran, an ein verlorenes Paradies einer Kindheit, das es vielleicht gar nie gab.
Und der Gegenstand, den Sie erwähnten, ist eine Schneekugel. Und das passt natürlich erstmal gar nicht zu einer Rosenknospe. Und wenn man dann ein wenig drüber nachdenkt, dann doch sehr schön, weil die Rosenknospe ist an sich schon etwas sehr Schönes. Und dann hat sie ein Versprechen in sich, nämlich, dass sie aufblühen wird. Das Blühen ist aber unsere Fantasie und das kann man nicht sehen. Also mit diesem Begriff kann man ungeheuer viel machen. Und dass Wells ihn einfach nur so benutzt und gar nicht ausbeutet, auch das ist ein Teil seiner Kunst.
Ganz genau. Wobei ja noch umstritten ist, sogar ein bisschen, was dann der Gegenstand selber ist. Ist es nicht vielleicht sogar eher der Schlitten am Ende des Films? Und auch das gewissermaßen ist noch einmal unbestimmt. Ja, auch da gibt es noch Unklarheiten, verweisen eben darauf, dass das Rätsel von Rosebud letztendlich sich nie lösen wird lassen, weil es gar nicht gelöst werden soll.
Wir kommen gleich zur Biografie von Orson Welles, zu seinem Werdegang, auch ein bisschen zu seiner Kindheit. Bert Rebhandl, lassen Sie uns aber jetzt erstmal Musik hören, und zwar das Trio de Uro mit dem Stück Praze Once. Erklären Sie uns ein bisschen was, warum Sie dieses Stück ausgewählt haben.
Ja, ich habe drei Stücke mir ausgesucht, die aus dem Zusammenhang des brasilianischen Abenteuers von Wales stammen, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, denke ich. Praça Onze war ein Platz in Rio de Janeiro in den 40er Jahren, der damals so etwas wie ein sozialer Brennpunkt war, um den Auseinandersetzungen geführt wurden. Und es war eben auch ein Platz, an dem Samba eine große Rolle gespielt hat. Für Wales war diese Entdeckung der brasilianischen Musik in den 40er Jahren ein ganz überwältigendes Ereignis. Und ich habe eben drei von diesen Stücken, die er damals gehört haben müsste, mitgebracht. Und das ist das erste.
Und man hört, dass es ein altes Stück ist. Trio de Ouro, Praça Onze. Das Trio de Uro mit dem Stück Praça Onze war das. Sie hören HR2 Kultur, Gast im Doppelkopf ist der Filmkritiker Bert Rebhandl, mit dem ich heute über Orson Welles sprechen möchte, und zwar anlässlich dessen 100. Geburtstages. Bert Rebhandl, wir haben uns gerade von heute aus dem Phänomen Orson Welles genähert und geschaut, was da noch übrig ist. Lassen Sie uns jetzt in die Zeit eintauchen, die Orson Welles selbst geprägt hat. Wann würden Sie sagen, begann das? Schon direkt am Ende der 10er Jahre, also in frühester Kindheit, oder dann erst in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts?
Das begann glaube ich, vom ersten Tag seines Lebens an. Wenn man sich seine beiden frühen Hauptwerke ansieht, Citizen Kane und The Magnificent Ambersons, dann sieht man sehr deutlich, dass Wales zutiefst eigentlich im 19. Jahrhundert verwurzelt war, und zwar in dieser Periode, die man auch in den USA durchaus als eine Gründerzeit bezeichnen kann, als eine Zeit des wachsenden wirtschaftlichen Wohlstands, der Innovationen und auch der zum Teil der Crashes damals, 1873 eben der berühmte Crash, der in Citizen Kane so ein bisschen eingesponnen ist wie in einen erzählerischen Kokon. Und aus dieser Welt stammt Wales, und im mittleren Westen geboren ist er eigentlich sozusagen direkt in dieser Welt, die dann zum Beispiel in den Romanen von Booth Tarkington eben literarische Gestalt angenommen hat. Und das hat er, glaube ich, als dieses frühe Genie, das er war, der früh eigentlich mit Kultur in Kontakt war, hat er, glaube ich, seine eigene Welt auch sehr früh gewissermaßen als literarische wahrzunehmen begonnen und sich selbst, glaube ich, auch als eine potenziell literarische Figur.
Er galt so ein bisschen als kindliches Genie. Er drehte mit 9 Jahren zum Beispiel einen Dokumentarfilm über St. Peter in Rom. Wie ernst ist das zu nehmen? Ist er tatsächlich ein hochbegabtes Kind gewesen oder ist das so ein bisschen die fantasievolle Projektion der Eltern?
Das lässt sich ja jetzt konkret nicht mehr verifizieren, aber es ist tatsächlich so, dass seine Kindheit von dieser Mythologie umgeben ist, des precocious young genius, der eben unglaublich viel sich zugetraut hat von Beginn an. Allerdings ist es auch so, dadurch, dass seine Mutter sehr früh gestorben ist und mit 15 ja dann auch schon seinen Vater verloren hat, ist das eben auch eine Sache, die man psychologisch vermutlich auch unter Kompensation so ein bisschen führen könnte, dass er eben auch darauf angewiesen war, sein Leben gewissermaßen mit Inhalt zu füllen, weil eben er von Verlusterfahrungen sehr stark auch geprägt war. Faktum ist, dass er von fast allen Menschen, die damals mit ihm zu tun hatten, die später davon erzählt haben, als unglaublich begabt, aber eben auch sehr selbstbewusst wahrgenommen wurde.
Cartoonist, Poet, Actor and only 10 years old, schrieb damals das Medicine Journal. Also Cartoonist, Dichter und Schauspieler und eben nur 10 Jahre alt. Da gab es natürlich dann auch Anlass zu Spott. Mit 25 war er nur noch ein Schatten seines 2-jährigen Selbst, zum Beispiel stand in der Sunday Evening Post. Also er wurde wahrgenommen, auch schon in diesen frühkindlichen Zeiten. Wie kam das?
Ich glaube, dass dafür einfach die Formen auch zur Verfügung standen, Dinge wie Schultheater und so weiter, das war damals alles da, Vorlesen aus Klassikertexten, sich vermutlich in den Schulpausen oder in Rollen hineinschwingen, ja, sich zu Impersonationen aufzuschwingen, Dinge zu machen, die eben in kleinstädtischen Zusammenhängen dann sogar eben, wie Sie zitiert haben, von der Provinzzeitung auch aufgegriffen werden. Das sind so typische Phänomene, die eben Wales ganz offensichtlich gut zu spielen wusste.
Sie haben es gerade erwähnt, er war weise mit 15, mit 9 starb die Mutter. Der Tod der Mutter, ein ziemlich einschneidendes Erlebnis, weil die Mutter stand so ein bisschen auch für die Kunst, für die Kultur in seinem Leben. Der Vater war abwesend, der Stiefvater war Mediziner, also eher Naturwissenschaftler. Der abwesende Vater war wahrscheinlich auch eher das finanzielle Talent, was Wells so ein bisschen gefehlt hat, die Abwesenheit des Finanziellen, oder kann man das so nicht sagen?
Ich denke doch, dass und dafür gibt es auch in Citizen Kane dann erzählerische Indizien, dass man psychoanalytisch durchaus sagen könnte, dass das, was Wells später im Leben gefehlt hat, das war eben genau eine funktionierende Auseinandersetzung mit einer Autorität in seinem Leben, die eben einen dann Dinge lernen lässt, wie zum Beispiel, dass man mit Geld auskommt und so weiter. Ja. Das hat er eben nicht in dem Maß gelernt, sondern er hat alle diese Dinge von Anfang an ästhetisch überhöht und sich damit ein bisschen um die Realitäten eben herumgedrückt. Insofern ist er tatsächlich auch, man könnte sagen, ein verunglücktes Kind dieser beiden Kulturen, der musischen Mutter und des aus der Ingenieurswelt stammenden Vaters. Der Sohn schlägt sich sehr stark auf eine Seite, ja, und weist eigentlich das andere relativ vollständig zurück. Man könnte sagen, bestimmte Vernunft, Verhaltensweisen, Rationalitäten, das war wirklich nicht seine Sache. Und man könnte auch sagen, er versucht gewissermaßen der Mutter Träume, die sie nicht mehr realisiert sehen konnte von ihm, ein Leben lang noch zu realisieren.
Es heißt immer wieder, Wells war im Grunde nie ein Kind, sondern er spielte immer schon den Erwachsenen. Das heißt, Reflexion und zielgerichtetes Denken spielen eine große Rolle. Diese alberne Kindheit, die Kindheit, die man irgendwie nicht wirklich ernst nehmen kann und will, dieses Verspielte, das gab es in seinem Leben nicht.
Man könnte es auch umgekehrt sehen. Man könnte sein gesamtes Leben und auch vor allem sein Arbeiten als ein endlos fortgesetztes kindliches Herumtun mit der Kultur sehen. Ja. Er hat natürlich an markanten Punkten Werke geschaffen, die abgeschlossen waren und die tatsächlich die Dinge auf eine neue Ebene gebracht haben. Aber sehr häufig hat er eben etwas gemacht, was eher sozusagen einem Kind gleicht, ja, das sich zwischen verschiedenen Spielen nicht so richtig entscheiden kann und das einen halb gebauten Lego-Wagen liegen lässt und zum Matador rübergeht, ja, und dort etwas anderes baut und aber auch dort nicht fertig macht, sondern in die Sandkiste geht.
Dieses nie wirklich erwachsen werden, das kann man sehr schön auch in Ihrem Buch auch zwischen den Zeilen lesen. Sie kümmern sich ja um das Labyrinth und finden dieses Labyrinth in der ersten Person Singular, also in dem Ich von Orson Welles. Und nichts ist egoistischer als ein Kind, also mehr auf das Ich bezogen als ein Kind. Dieses mangelnde Erwachsenwerden ist bei Welles ein Mangel, die äußere Welt oder die Welt außerhalb von sich selbst als solche wahrzunehmen.
Das würde ich eindeutig so sehen. Das ist ein Faktor auch seines Selbstbewusstseins. Ein Selbstbewusstsein, das eigentlich einem normalen Menschen als übersteigert erscheinen könnte. Dass er eben tatsächlich von früh an die gesamte Welt der Hochkultur, der höchsten Kultur, das war damals eben zum Beispiel Shakespeare, völlig ungebrochen auf sich selber bezogen hat und überhaupt keine Bedenken hatte, dass er möglicherweise gar nicht, auch mal nicht in der Lage sein könnte, diesen Figuren, diesen Dramen, diesen Problemen, diesen Menschheitsproblemen zu entsprechen. Da gab es für ihn keine Differenz.
Wenn man jetzt versuchen würde, ich weiß, das ist nicht ganz einfach, künstlerische Ziele zu formulieren, was könnte das dann sein?
Da müsste man natürlich zuerst einmal sagen, dass er ungeheuer flexibel war. Und ich glaube, er hat sich, wenn, dann hat er sich kurzfristige, pragmatische Ziele gesetzt und Dinge zum Teil sind ihm eher gelungen, ohne dass er sie vorher, glaube ich, definieren hätte können. Citizen Kane im Speziellen ist ja ein Film, der Dinge zeigt oder aufweist, die einem eher intuitiv möglicherweise gelingen, jemandem gelingen, der mit einem Instrumentarium experimentiert und sich einfach keine Schranken setzt, aber gar nicht weiß im Grunde, was das genau bedeuten würde, einen normalen Film zu machen. Und genauso hat er an vielen späteren Punkten seines Arbeitens im Grunde herumprobiert, würde ich sagen. Und wenn er einen Karriereplan hatte, ich glaube, er hatte keinen, er konnte gar keinen haben, dann war es eben möglicherweise der, sich im Zweifelsfall an Shakespeare gewissermaßen zu orientieren und dessen Gesamtwerk vielleicht irgendwann in allen möglichen Medienformen realisiert zu haben. Und darüber hinaus aber eben einfach seiner Lektüre und seinen Zufällen zu folgen und er wusste, glaube ich, nur zum Teil, worauf das hinauslaufen könnte.
Kommen wir dann tatsächlich nochmal auf den Menschen Wells zurück. Was bedeutete ihm Familie? Er hatte einen psychisch kranken älteren Bruder, der nach dem Tod der Eltern noch lebte. Und er hatte mindestens drei Ehefrauen und eine Lebenspartnerin, um das mal zusammenzufassen, bei denen, wo man es sicher weiß, Dolores del Rio, Rita Hayworth, Paola Mori und Oya Koda. Dazwischen gab es zahllose andere. Was hatte er für ein Familienkonzept?
Ich glaube, wenn er ein Familienkonzept hatte, dann vielleicht am ehesten das einer versprengten Familie, die durch niemanden zusammengehalten wird. De facto war es, dass er so wie viele große Männer eben seriell monogam war, wenn überhaupt. De facto hatte er ja sehr viele Frauen und war auch stolz darauf, ein großer Liebhaber zu sein und eben immer wieder mit berühmten Frauen, Rita Hayworth und so weiter, eben zusammen sein zu können. Er hat, glaube ich, nicht an Familie geglaubt. Er hatte ja auch in dem Sinn nicht wirklich lange eine. Und ich glaube, das sieht man dann eben auch in seinem Leben. Es gab aber eben immer wieder Lebensmenschen, Lebensabschnittsmenschen, die ihn begleitet haben. Vor allem dann eben auch in der späten Phase Oya Koda, die letzte Gefährtin von ihm, heute noch seine Witwe, Nachlassverwalterin. Er war aber sicher auch so etwas wie ein treuloser Geselle.
Was man bei diesen Beziehungen auch so ein bisschen ableiten kann, er war 4 Jahre mit Rita Hayworth verheiratet. Allerdings war er nur einer von 5 Ehemännern, die Rita Hayworth hatte. Und insofern spielte er nicht so die wirklich zentrale Rolle in ihrem Leben. Rita Hayworth war als Schauspielerin sicherlich ebenso berühmt wie er. Dagegen Oya Koda, die hat er sich quasi selbst geschaffen. Sie hieß ganz anders Olga und Koda heißt Geschenk in der Sprache des Landes, aus dem sie kommt, nämlich Jugoslawien. Er hat sie sich zum Geschenk gemacht, hat sie sich geformt, wie er sie haben wollte, quasi wie ein Schöpfer. Und das war dann die Frau, die bis zu seinem Lebensende an seiner Seite blieb.
Ganz genau. Also mit Rita Hayworth war es schon so, dass man sagen könnte, diesem Superstar des amerikanischen Kinos der damaligen Zeit ist er auf Augenhöhe begegnet, könnte man sagen. Er war ein großer Star, sie war ein großer Star, er war sehr attraktiv, sie war sehr attraktiv. Und das war dann eben, wie das heute bei Tom Cruise oder anderen Stars eben auch ist, man hat sich für eine Weile zusammengetan. Die wechselseitige Attraktion war stark genug, um für 4 Jahre zu reichen. Und danach ging es eben wieder in die jeweiligen Himmelsrichtungen weiter. Später dann, er war ja schon ein alter Mann, das kann man nicht anders sagen, als er Oya Koda kennengelernt hat. Und da entsteht natürlich ein anderer Typus von Beziehung, wobei es durchaus fraglich ist, ob man es nicht auch umgekehrt erzählen könnte, nämlich dass der späte Wales auch als Künstler so etwas wie eine Kreation der Ambition oder der Inspiration von Oya Koda war, die dann gewissermaßen schon, wie das nicht selten ist, vorausgesehen hat, dass sie gewissermaßen auch mit dem Nachlass übrig bleiben wird und dass sie ihn dann noch einmal dazu gebracht hat, bestimmte Dinge zu probieren, in denen sie dann auch eine bestimmte Rolle gespielt hat und so weiter, sodass auch das wieder ein ganz interessantes, durchaus komplexes Verhältnis von wechselseitiger Kreation ist.
Wells stirbt am 10. Oktober 1985 in Los Angeles, mitten bei der Arbeit, wie sollte es anders sein, die auch so abseitige Dinge umfasste wie Plattenaufnahmen mit der Heavy-Metal-Band Manowar zum Beispiel. Also Dinge, die man nicht als erstes mit Wells in Verbindung bringt. Man hätte sich vorstellen können, wäre er nicht gestorben, er wäre auf der Höhe seiner Zeit noch heute künstlerisch tätig.
Absolut, denn er war eben, das hat sich vor allem in den 60er und 70er Jahren dann gezeigt, wo sich die kulturellen Umstände ja sehr stark verändert haben. Er war sehr, sehr vielfältig, anschlussfähig. Er hat auch alles Mögliche gemacht, was in die Werbung reinging. Und im Prinzip war dann die Logik seines künstlerischen Daseins schon ein bisschen diejenigen des Selbstdarstellers, der in Form von Cameos, also von Auftritten in Zusammenhängen, in denen Orson Welles als Kurzauftritt gewissermaßen gebraucht wird, am besten funktioniert. Also gar nicht mehr als jemand, der noch selber große zusammenhängende Werke schafft. Es gibt ein paar aus der späten Phase, aber vor allem haben wir unglaublich viel Material, das eigentlich Clip-Charakter hat. Welles mal hier, mal da, als Zauberer und so weiter.
Kommen wir nun, bevor wir uns den Filmen zuwenden, zu unserer zweiten Musik. Und zwar ist es quasi die erste Musik, denn es ist eine Variation desselben Stückes, was wir vorhin gehört haben, Prazza Unze, allerdings von jemand anderem interpretiert, von Erivelto Martins. Dieses Stück ist quasi eine Wiederholung und doch ganz anders. Warum haben Sie das quasi verdoppelt?
Dass eben Dinge mehrfach eingespielt werden, mehrfach aufgenommen werden. Und deswegen wollte ich eben diese Nummer, die ein ganzer Klassiker ist des brasilianischen musikalischen Schaffens, in einer anderen Version noch einmal zugänglich machen. Denn das ist eben auch, so wie man Shakespeare immer wieder spielt gewissermaßen, ja, kehren die Brasilianer eben auch zu dieser Nummer Prazza Unze immer wieder zurück. Ja. Und Erivelto Martins hat es auch eingespielt. Das wollte ich zeigen. Thank you.
Erivelto Martins war das mit Prazer Onze in einer zweiten Version. Sie hören HR2 Kultur. Gast im Doppelkopf ist weiterhin der Filmkritiker Bert Rebhandel, mit dem ich heute anlässlich des 100. Geburtstages über Orson Welles sprechen möchte. Wir haben erörtert, was von Welles geblieben ist, wie er selbst seinen Anfang nahm und kommen natürlich nun zu dem wichtigsten Teil in seiner Biografie, zu seinen Filmen. Es gibt, wir sprachen bereits darüber, zahlreiche unvollendete Projekte. Wie kam das tatsächlich? War er zu selbstkritisch? War er zu leichtsinnig? Oder war er zu heißblütig und hat sich zu sehr angelegt mit Geldgebern und Produzenten? Warum gibt es so viele unvollendete Projekte?
Wenn man radikal denken würde, könnte man sagen, das beginnt im Grunde schon am Anfang, dass er nicht mehr fertig werden kann mit den Sachen. Nach Citizen Kane, der ein künstlerischer Triumph war und der auch beim Studio gut ankam und auch Geld eingespielt hat, hat er eben die Möglichkeit gehabt, den zweiten Film zu machen. Und dieser zweite Film, The Magnificent Ambersons, sollte ein noch größeres Projekt werden, beruhend auf einem Roman eben von Booth Tarkington über diese Welt des späten 19. Jahrhunderts. Und dieser Film scheitert eben schon. Und zwar aus Gründen, die komplex sind. Einer der Gründe war eben, dass er, bevor der Film noch fertig war, nach Brasilien ging, um dort ein politisches Dokumentarfilmprojekt zu nehmen, mit dem er seinerseits scheitert. Auch dieser Film wird nicht fertig. So dass man eigentlich sagen muss, der zweite und der dritte Film von Welles, die berühmte zweite LP, ja, setzt er schon in den Sand. Und damit war er eigentlich schon für die Filmindustrie als solche erledigt. Und er hat tatsächlich auch den Fuß nie mehr so richtig auf den Boden bekommen im amerikanischen Kino. Ging dann eben auch schon relativ früh nach dem Zweiten Weltkrieg nach Europa. Und in Europa kannte er die Umstände nicht so genau und passte er auch nur bedingt in die Landschaft, die sich ja damals auch begann, stark zu verändern. So dass man ihn von da an eigentlich sehen muss als jemanden, der immer nur partiell irgendwo hineinpasst. In die heutige Subventionslandschaft mit den normalisierenden Regisseuren würde er super passen, aber damals gab es das eben noch nicht.
Wir reden hier von der Hochzeit des Hollywood-Studiosystems und nicht von New Hollywood, wo Regisseure ihre Ideen ausbreiteten und das machen konnten, was sie wollten, sondern hier war tatsächlich die Maschine-Film viel zu stark noch. Die Produzenten hatten immer was mitzureden und es gab eigentlich im Grunde den Autor-Regisseur noch gar nicht. Welles war sozusagen der Prototyp.
Welles war der Prototyp, so wurde er dann auch von den europäischen Intellektuellen der Nachkriegszeit, nicht zuletzt von den französischen Kritikern, die dann selber Regisseure wurden, wie Truffaut, für Godard und so weiter, und deren intellektuellen Mentor André Bazin rezipiert. Welles war tatsächlich derjenige, der innerhalb des amerikanischen Studiokinos mit seiner Fabrikslogik ja etwas eingebracht hat, was eben den Künstler rehabilitiert hat, während die anderen großen Regisseure der damaligen Periode im Grunde an diesem Fabriksideal festhielten und sich auch zum Teil als Handwerker begriffen, während Welles da nie ein Hehl davon gemacht hat, dass er sich als Künstler natürlich begriffen hat.
Trotzdem hat er sich auf einen Vertrag eingelassen, und zwar mit RKO, der Produktionsgesellschaft, die manche aus der Rocky Horror Picture Show kennen, mit den berühmten Double Features, also einen billigen und einen teuren Film zusammenzuzeigen. Er hat 3 Produktionen für RKO gemacht und war damit nicht besonders glücklich, oder?
Das war schon ein erster Kompromiss natürlich. Er wollte schnell was machen, um Geld zu verdienen, um danach wieder etwas zu machen, was ihm selber sehr wichtig war. Und so hat er eben diesen RKO-Deal unterzeichnet, mit Filmen, bei denen er zum Teil dann gar nicht einmal selber Regie geführt hat. Er wollte das nur schnell hinter sich bringen, und das ist sozusagen ein Kapitel jetzt in seiner Karriere, das in der Filmografie tatsächlich so am Rand eher gehandelt wird, dass ihm nur ein Sprungbrett hätte sein sollen.
Viele seiner Filme waren tatsächlich grandiose Misserfolge, finanziell wie auch bei den Kritikern. Zum Beispiel The Lady from Shanghai, wo er wirklich grandios zu sehen ist mit seiner damaligen Noch-Frau Rita Hayworth. Ein Film noir, typisch verschachtelt, kriminalistisch, dialogstark, aber eben auch mit ganz eigentümlichen Effekten. Also ein Film, der von heute aus betrachtet phänomenal ist, aber damals war es ein absoluter Misserfolg. Wie kommt diese unterschiedliche Wahrnehmung?
Das ist schwierig zu erklären, warum der Film nicht funktioniert hat, denn im Grunde ist das nicht so ein außergewöhnlich schräges oder sonst wie anderes Werk, ja, dass es nicht als Star-Vehikel oder eben als Thriller, Noir-Thriller hätte funktionieren können. Und ich glaube, dass das im Grunde bis heute einer der Filme ist von Wales, die gewissermaßen am besten in Erinnerung sind als normale Filme, die er gemacht hat, ja, die gewissermaßen zum Hollywood der damaligen Zeit relativ gut noch gepasst haben. Und ich glaube, dass der Film eigentlich eine ziemlich gute Reputation hat und zu den Werken zählt, die uns Wales als einen Filmemacher im genuin amerikanischen Sinne eigentlich zeigen. Und ich würde den Film eigentlich sehr gut einschätzen.
Es gibt noch zwei Momente, die ich in dem restlichen Zeitraum, die uns hier noch bleibt heute, besprechen wollte. Und zwar ist das eine ist Shakespeare. Also er geht hin und nimmt diese klassischen Bühnenstoffe und macht Filme, die im Prinzip Bühnenfilme sind. Warum macht er da keine Ausstattungsfilme draus?
Zum Teil ist es ja so, dass es durchaus Ausstattungsfilme sind, vor allem der sehr interessante Othello, bei dem die Location gewissermaßen die Ausstattung ist. Und bei den anderen war es ein bisschen so, dass das aufgrund der budgetären Beschränkungen notwendig war, dass er relativ wenig fiktionale Welt gewissermaßen entwerfen konnte. Und es ist gar nicht schlecht, das tut den Filmen wenig Abbruch. Einer meiner Lieblingsfilme von ihm ist zum Beispiel im Chimes at Midnight, dieser Falstaff-Film, der schon low-budget ist, muss man einfach so sagen, in dem er aber in einer Weise präsent ist, die wirklich ganz wunderbar ist. Ja. Shakespeare hat ihm eben Bühnenfassungen gegeben, die er dann mit unterschiedlichem Aufwand realisieren konnte.
Das andere Projekt, was ich gerne noch erwähnen wollte, ist, weil ich das Buch auch sehr gerne mag und weil das Buch auch schon so merkwürdige Metamorphosen durchlaufen hat als Kinder- oder Jugendbuch. Das ist Moby Dick. Moby Dick ist im Grunde der unterschätzte Ulysses der amerikanischen Literatur, also wirklich große Literatur. Und es gibt einen Film, John Huston hat ihn gedreht mit Gregory Peck als Captain Ahab, der die Geschichte erzählt, aber nicht dem Buch auch nur im Ansatz nahe kommt. Wells wollte das Buch verfilmen. Wie geht das?
Das geht natürlich nur in Form eines Fragments, das dann eher an Beckett erinnern würde. Und das ist eben etwas, wo es wirklich wiederum interessant wird, denn tatsächlich wird Melville heute als einer der großen Modernen der amerikanischen Literatur gelesen, bei dem eben Plot oder Geschichte gar nicht so sehr im Vordergrund standen, wie man vielleicht meinen würde. Und das ist ein Effekt, den Wells tatsächlich in seiner Verfilmung, in seiner angedeuteten Verfilmung eben umsetzt. Gleichzeitig ist es auch wiederum ein konventionelles Projekt, das ihn gewissermaßen als Stimme, als Erzähler, als Resonierer einem großen Werk der Weltliteratur zugesellt und das eben visuell ein bisschen aufbereitet. Also es ist auch durchaus konventionell wiederum in der konkreten Umsetzung.
Sie sind wahrscheinlich einer der wenigen, die diesen Film gesehen haben. Er ist natürlich unvollendet geblieben, also ein weiteres Projekt, was in seiner Kreativität scheitern musste. Bert Rebhandl, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Zum Schluss hören wir noch eine Musik aus dem Wells-Kosmos. Pichinguinha, Carignoso. Ich verabschiede mich von Ihnen, meine Damen und Herren. Am Mikrofon war Ulrich Sonnenschein.